Ah, so. Aufnahme läuft, wir sitzen. Ich mach mal Auto an. Gibt ja immer so ein bisschen Vorgeplänkel und so. Popo-Toaster.
Sitzheizung.
Ja, richtig Premium hier. So, ein bisschen Licht aus. Kommt noch Musik. Na, der Lüfter hat mich letztes Mal gekillt. Ach ja, gut. Musik läuft nicht. Okay. Cool. Abfahrt bereit. So, heute geht's. Heute sind wir unterwegs zu Hendrik. Sarah weiß noch nichts davon.
Sarah weiß nichts.
Aber auf jeden Fall erstmal ausfahren und keinen Unfall bauen. Und ich begrüße euch Zuhörenden zu einer wundervollen neuen Folge von unterwegs. Oder Podcast von unterwegs. Ich weiß noch nicht, wie ich das anmoderiere. Heute mit meiner herzallerliebsten Sarah Binder.
Hallo.
Sarah, die Zuhörenden kennen dich noch gar nicht. Ich versuche hier gerade abzubiegen. Stell dich mal kurz vor.
Ich bin die herzallerliebste Sarah. Oder auch eine der besten Freundinnen von Jim. Wir haben uns kennengelernt, weil ich die Cutterin von Yamtamtam bin, dem Kochkanal von Edeka mit dem tollen Felix Denzer und der Melissa Lee.
Ja, und das ist jetzt mittlerweile schon fast 3 Jahre, oder?
Ja, in 3 Wochen bin ich seit 3 Jahren bei Yamtamtam.
Keine Ahnung, wann die Folge rauskommen wird. Also ja. Bis dahin wird es auf jeden Fall schon 3 Jahre
sein. Bis dahin werde ich seit 3 Jahren dort sein.
Und also wir haben uns sofort verstanden, also als du angefangen hast. Yamtamtam hat ja natürlich auch mehrere Cutter vorher gehabt. Und jetzt ist die Sarah die Mackerin hinter dem Schnittzauber.
Mhm.
Und wir haben uns auf Anhieb verstanden, beziehungsweise meine Frau war ja eh sozusagen im Ausland drehen. Und ich brauche Gesellschaft. Ich bin halt sehr gesellig.
Weil du chronisch nicht alleine sein kannst.
Nein, ich mag Menschen. Genau deswegen habe ich auch diesen Podcast.
Ja.
Weil ich so viele Menschen treffe und kenne.
Und du wahnsinnig viele leere Flaschen durch die Gegend trägst.
Ja.
Wie man das gerade im Hintergrund hört.
Ich muss auch Pfand irgendwann wegbringen.
Ja,
aber
das
ist ja der Charme von unterwegs.
Ja. Ja, ich weiß noch, du hast auf jeden Fall irgendwann mal nach dem Dreh, weil ich schneide dort, wo gedreht wird. Das heißt, ich bin immer da an den Drehtagen. Und dann hast du mich gefragt, ob wir einen Wein in der Markthalle trinken wollen, weil du nichts zu tun hattest am Abend.
Das war sehr schön.
Und da ich neu in Berlin war und niemanden kannte, war ich sehr dankbar dafür.
Ja, also irgendwann haben wir es nochmal wiederholt und nach ein paar Weinschorlen warst du gut dabei.
Du, ganz ehrlich, ich war nach 2 Weinschorlen gut dabei, ich vertrage nichts.
Ja.
Aber da habe ich noch diesen Typen, vor allem da ist mir aufgefallen, wen du alles kennst, weil wir sind durch diese Markthalle und ich weiß gar nicht, wie vielen Leuten du Hallo gesagt hast. Und dann irgendwann wurde ich irgendjemandem vorgestellt, der Wacken erfunden hat oder Wacken mitgegründet hat.
Ja,
genau. Das war auch so richtig random, aber sehr cool.
Ja, klein ist die Welt, beziehungsweise ich habe selber nicht damit gerechnet, so viele Leute zu treffen. Ich weiß, dass eine Person da immer regelmäßig ein Vino trinkt und ja, irgendwie war das ein Tag, wo viele da waren.
Ja.
Aber Sarah, du bist Cutterin, wie kamst du dazu überhaupt zu schneiden? Wie ist denn so dein Werdegang?
Oh Gott, mein Werdegang ist, ich habe 100.000 Dinge studiert, namentlich Theater und Medien mit Anglistik als Nebenfach und dann noch einen Master in Literaturkunstmedien. Und dann hatte ich 6 Jahre lang studiert und war für nichts qualifiziert.
Und also nichts Halbes, nichts Ganzes?
Brotlose Kunst, wie meine Eltern immer zu sagen pflegten. Und dann bin ich in einer Facebook-Gruppe, einem Jobinserat für einen Volo am Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe über den Weg gelaufen, die Leute fürs Videostudio gesucht haben, wo eben gedreht, also geschnitten und gedreht wird, so innerhalb dieses Medienmuseums. Und dafür habe ich mich beworben und den Job habe ich bekommen und schneiden gelernt habe ich im Studium selber. Das heißt, ich hatte irgendwie wusste, dass das Bock macht. Jo, und dann vom Volo bin ich in die diversen verschiedenen Berufsbezeichnungen, bei denen ich aber immer geschnitten habe. Ich finde es immer ein bisschen cool, was ich so über die Jahre festgestellt habe, umso crappier die Firma, umso paradiesvogelartiger ist deine Jobbezeichnung. Also mein Favorite, was mit Abstand der schlimmste Job ever war, war, Manager Personality PR.
Okay.
Das war eine geile Jobbezeichnung.
Aber das Wichtigste eigentlich, was man raushören konnte, ist, du hast Film auf jeden Fall nicht studiert.
Ich habe also Theater und Medien, und in diesem Medienstudiengang habe ich natürlich auch schon Film gemacht, auf jeden Fall, ja.
Aber nicht explizit so wie bei einem Filmstudium ausgearbeitet?
Nee. Sehr theoretisch eher.
Weil das finde ich nämlich als sehr spannendes Thema, dass man in der Filmbranche oder generell in der Kreativbranche einfach als Quereinsteiger einsteigen kann. Besonders heutzutage.
Ja, voll. Und es ist ja auch einfach, also es hat seine Vor- und Nachteile. Auf der einen Seite ist es natürlich so, ich kann mich als Cutterin bezeichnen, ohne dass ich jetzt irgendwie eine Ausbildung zum Mediengestalter gemacht habe. Was einfach eben Chancen und Quereinstieg bietet, hat aber dann halt auch immer den Nachteil, dass du echt viele Leute hast, wo du dir denkst, Alter, du schimpfst dich Cutter, so what the hell.
Das ist halt kein geschützter Beruf, wo du eine IHK-Prüfung ablegen musst.
Ja, richtig. So. Aber es ist schon cool. Also ich meine, es ist ja auch, und man muss ja auch dazu sagen, Schneiden ist was so krass Learning by Doing ist. Also du musst die Basics lernen. Und wenn du die aber hast, wenn du weißt, wie dein Schnittprogramm funktioniert, dann ist der Rest eigentlich nur noch Erfahrung.
Also ich mache ja relativ viel Werbung, und da ist es halt zumindest bei der Kameraarbeit auch seinen Stil finden.
Ja.
Gilt das auch fürs Schneiden?
Auf jeden Fall. Ich kenne meinen Stil nicht, andere Leute kennen meinen Stil. Ich finde es sehr witzig, also ich bin die einzige Vollzeit-Cutterin bei Yamtamtam, heißt aber auch, dass wenn ich mal Urlaub habe oder wir einfach sau viel Content produzieren, dass wir externe Cutter haben, denen ich Projekte abgeben kann. Und meine Ansprechpartner bei EDK haben mir schon mehrfach gesagt, dass sie sofort sehen können, ob ein Video von mir geschnitten wurde oder nicht.
Mhm.
Das heißt, ich habe offensichtlich einen Stil, aber ich kann jetzt nicht sagen, das ist mein Stil.
Aber im Endeffekt halt Stil, also muss man ja auch nochmal unterscheiden, Stil in Sachen Content-Produktion, Formatproduktion.
Ja.
Weil Werbung oder ein Kurzfilm ist ja auch nochmal anders geschnitten.
Würde ich ja auch anders schneiden. Also meinen eigenen Kurzfilm, den ich im Sommer gedreht habe, weil ich gerne nebenbei auch Schauspiel mache, was ich ein paar Jahre irgendwie aufgegeben hatte, aber wo ich jetzt irgendwie zurück will. Einen Kurzfilm zu schneiden war was komplett anderes, und ich hatte auch super viel Respekt davor, weil YouTube-Content, das mache ich mittlerweile im Schlaf. Also das ist halt so, ich weiß, wie das funktioniert, das kann ich einfach super schnell und einfach
so raushauen. Da bin ich auch total begeistert schon immer gewesen, wie schnell du schneiden kannst.
Aber bei jetzt dem, das Ding ist halt, wenn du YouTube machst oder Social Media insgesamt Content, dann darfst du nicht so perfektionistisch sein, weil es ist irgendwie so quick and dirty. Ich meine, das Beispiel für TikTok ist ja immer, umso beschissener es aussieht, umso besser wird es laufen. Und dann bin ich bei dem Kurzfilm und sitze mit dem Regisseur da, und er so, schau mal, da hast du gerade noch ein bisschen dein Auge so ein bisschen geblinzelt, und da musst du noch 5 Frames weg, und du sitzt so da und denkst dir so, oh wow, okay, alles klar. Das ist definitiv was anderes.
Picky auf dem höchsten Niveau.
Ja, total, aber sollte man auch sein, ja. Weil dann das sind nicht die Qualität, die du aktiv wahrnimmst, aber die es ausmacht am Ende. Und mein guter Freund David ist Editor beim Film, und er sagt immer, er könnte nicht ohne Training schneiden, wie ich schneide, und ich wiederum könnte niemals so schneiden, wie er schneidet beim Spielfilm. Bei uns ist es ja mittlerweile so, das Bild steht eine Sekunde, das reicht, und nächstes Bild so.
Ja, also Film produzieren oder Filme machen ist ja auch echt sehr facettenreich und vielfältig.
Ja.
Es gibt Werbung, es gibt Spielfilme, es gibt Kurzfilm, ist auch nochmal anders wie Spielfilm.
Ja.
Content-Produktion, Social Media ist auf jeden Fall eine ganz eigene Geschichte.
Ja.
Und unter den Social Media ist auch nochmal Instagram und TikTok sind auch verschiedene Geschichten.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist halt super crazy. Aber du meintest, du hast viel geschauspielt, schauspielst jetzt wieder. Wie kommst du dazu und warum?
Ich habe als Teenager super gerne Theater gespielt und ich komme aus einer super ländlichen Gegend, wo nichts zu tun war und ich hatte da irgendwie so meine Freude am Theater. Und weil ich aber aus, sagen wir mal, relativ einfachen Verhältnis komme, jetzt keiner von meinen Eltern hat jetzt irgendwie groß Kohle gehabt, war für mich einfach klar, dass ich nicht in die Schauspielschulrichtung gehen kann, weil Schauspielschulen in Deutschland halt immer noch so, ich hatte nicht das Gefühl, danach wirklich mit was dazustehen, was ich wirklich nutzen kann. Oder ich muss Schulden machen dafür, dass ich dann einen Job habe, von dem ich niemals weiß, ob ich jemals meine Schulden zurückbezahlen kann. Und deswegen habe ich das dann so weg.
Und auf staatlichen kommst du bald schwierig raus.
Genau. Also und vor allem, man muss dazu sagen, dass ich als 19-Jährige im Dorf tatsächlich nicht wusste, dass es staatliche Schauspielschulen gab. Ich habe auf so Job-Uni-Abi-Messen nur private Schauspielschulen gesehen, weil die staatlichen müssen ja keine Werbung machen. Und mir war es überhaupt nicht klar, weil ich niemand, mein Vater ist bei der Bahn gewesen, meine Mutter hat einen Zeitungskiosk, das ist so, ich habe diese Infos gar nicht gehabt irgendwoher, so, dass es sowas überhaupt gibt. Und dann habe ich mich eben entschieden, einfach Theater und Medienwissenschaft zu studieren. Und habe jahrelang gedacht, naja, ist schon okay, ich vermisse das nicht, alles, was ich mache, ist ja cool. Und ich denke mal, dass definitiv Corona damit zu tun hatte, weil man doch einfach mal ein bisschen einen Schritt zurück gemacht. Also ich war nie arbeitslos, ich hatte immer Arbeit, aber trotzdem hat man irgendwie einen Schritt zurück gemacht und überlegt, was man eigentlich will und was man eigentlich mit seinem, so man hat so ein bisschen seine so existenzielle Fragen auf einmal vor sich gehabt, was man eigentlich machen möchte. Und da ist mir dann einfach klar geworden, dass ich es vermisse. Und dass ich jetzt glücklicherweise in der finanziellen Situation bin, bei einer sehr, sehr netten Schauspiellehrerin namens Mathilde Kaiser Privatstunden zu nehmen, um so ein bisschen okay. Wieder zurückzugehen.
Neben dem Schauspielunterricht, wie bist du jetzt vorangegangen, um halt mehr zu schauspielen? Also für die Zuhörenden, die halt vielleicht interessiert sind, auch mal damit
lernen. Ich habe, um so im Daily, also halt so auf täglicher Basis ein bisschen zu schauspielern, mache ich was auf einer Website, die kommt aus England, das ist ein Casting Director in England und der hat eine Website, die heißt The Casting Habit und da gibt es so Challenges, da gibt es Self-Tape Challenges und da macht man zum Beispiel eine 21-Day-Challenge, du kriegst jeden Abend um 19 Uhr einen Text und du hast 24 Stunden Zeit, die Szene vorzubereiten, dich dabei abzufilmen und es hochzuladen.
Kriegst du das täglich?
Also die 21-Day-Challenge, die ich gemacht habe, habe ich hinbekommen, ja. Und dann gibt es eben kleinere, so 5-Day-Challenges zum Beispiel.
Wie groß ist denn der Aufwand, also falls man das mal ausprobieren möchte?
Das kommt ein bisschen drauf an. Ich habe festgestellt, dass ich glücklicherweise immer noch das Talent habe, schnell Texte auswendig zu lernen, und was mich immer so ein bisschen rettet. Ich würde mal sagen, wenn du schon irgendwie eine gute weiße Wand oder graue Wand oder was auch immer in deiner Wohnung hast, wo du weißt, dass du dich da filmen kannst und dieses Setup nicht jeden Abend aufbauen musst, würde ich mal so sagen, 2 Stunden vielleicht insgesamt.
Okay. Das geht eigentlich.
Ja, voll, auf jeden Fall.
Also prinzipiell kann man auch damit anfangen, für sich selbst zu üben, Texte,
Dialoge rauszuholen. Klar, voll. Ich weiß auch total, dass nicht jeder in dieser Situation ist, zu sagen, yo, ich hab das nötige Geld, um bei jemandem Privatstunden zu nehmen. Obwohl ich ja auch weiß, dass es eventuell beruflich zu nichts führt, sondern dass es mich einfach glücklich macht. Und ich habe damit angefangen in der Pandemiezeit, in der es war zwar schon wieder so ein bisschen was möglich, du konntest dich schon wieder so ein bisschen treffen, aber halt nicht so richtig. Das heißt, ich habe ja auch noch in der Zeit angefangen, wo das wirklich meine wöchentliche Interaktion mit anderen Menschen war oder mit einer anderen Person war und mich halt happy gemacht hat. So.
Also ich habe ja auch viel Schauspiel vorher gemacht, bevor ich hinter die Kamera gewechselt bin. Und damals, also es gibt heutzutage immer noch diese Portale Crew United oder Facebook-Gruppen, wo regelmäßig Darsteller gesucht werden, Darstellende. Und also das ist auf jeden Fall eine gute Anlaufstelle zu üben.
Ja.
Manchmal sind die trotzdem picky, was die Leute anbetrifft.
Ich meine, ist ja auch klar, ne? Selbst wenn es Studenten sind, die in ihren Filmchen drehen, die wollen ja trotzdem, dass ihr Filmchen gut aussieht. Aber das habe ich jetzt auch vor, sobald es wieder ein bisschen wärmer wird, mir da auch vermehrt so ein bisschen.
Auch wieder ein bisschen.
Ja, genau. Das ist das. Ich wärmer werden kombiniere ich mit, dann gehen auch hoffentlich die Zahlen wieder runter. Das wollte ich auf jeden Fall auch verstärkt machen. Ich hatte es neulich mit einem Freund von mir, der Drehbuchautor ist. Wir haben im Studium so oft einfach an einem Samstag gesagt, hey, lasst uns doch einen Kurzfilm drehen.
Ja.
Wir haben das Equipment. Wir, also alle, die in unserer Bubble unterwegs sind, haben in irgendeiner Form Equipment. Wann ist uns dieser Impuls verloren gegangen, Filme machen als Hobby zu sehen, auch zusätzlich, dass wir damit unser Geld verdienen? So wie andere Leute am Wochenende, keine Ahnung, ein Bild malen, ein Pulli stricken oder Fußball spielen gehen. Wann haben wir verloren zu sagen, yo, lass uns kurz einen Film machen. Wir haben die Kamera, wir haben eine kleine Idee. Einfach so, weißt du, einfach for the heck of it, einen Kurzfilm drehen.
Das ist ja immer die Thematik zwischen uns beiden.
Ja.
Sache, und ich wollen gern viel, viel mehr machen.
Ja.
Technik und so ist alles ja da. Aber warum fährt der über Rot?
Ich wollte gerade, alle hupen uns an, alle fahren über Rot. Aber jetzt ist grün.
Aber ich glaube ja vom Bauchgefühl her. Also zum einen ist es die Zeit, die man selber immer mehr wertschätzt und effizient nutzen möchte. Und
ja,
zum anderen ist es auch der Anspruch, der übelst angestiegen ist. Also, versteh mich nicht falsch, aber der Anspruch ist bei mir sehr hoch. Jedoch habe ich gemerkt, das blockiert mich mehr. Und da dachte ich mir auch, haben wir ja letztes Jahr deinen Kurzfilm, da können wir auch noch mal kurz drüber reden,
ja,
gedreht. Da dachte ich, ach, lass einfach machen. Ich mache das Beste draus, was wir haben.
Ja.
Mit einfach so wenig, also nicht so wenig Planung wie möglich, aber mit dem, was wir da haben, habe ich einfach geplant. Und ich habe halt super viel an Technik.
Genau, also es hat uns beide jetzt nicht in massive Unkosten gestürzt, diesen Film zu drehen. Ich glaube, ich habe am Ende sowas wie 400 Euro reingesteckt.
200-300 war ich. Also 700 Euro ist trotzdem
700,
viel Geld.
Natürlich ist 700 Euro viel Geld. Und wir reden natürlich aus einem Standpunkt, dass wir andere Einkommensquellen haben. Ich kann diese Dinge machen im Schauspielbereich. Ich kann meinen eigenen Kurzfilm machen, weil ich einen anderen Job habe, den ich 40 Stunden die Woche mache, mit dem ich mein Geld verdiene, um dann wieder das reinzupumpen in meine Spaßprojekte. Aber das Ding ist halt, wie du sagst, man will seine Zeit effizienter nutzen, aber es macht halt einen auch glücklich und es macht einem Freude. Und dann denke ich mir so, why the hell not? Also mein Kumpel Flo, der Drehbuchautor, hat das Skript zu einem Hörspiel geschrieben. Hey, cool, lass einfach machen.
Da werden auch beide sprechen.
Ja, da werden wir beide sprechen. Da wird sehr wahrscheinlich Melissa sprechen. Und der gute Easy, mit dem du neulich ein Projekt gedreht hast, mit dem ich neulich ein Projekt gemacht habe. Genau. Also, ich glaube, wir haben so viele Leute, wie jetzt auch, ne, in meiner Bubble. Ich habe einen guten Freund, der ist Drehbuchautor. Und du hast super Skills an der Kamera und hast auch das Equipment dafür. Wir haben Leute, die irgendwie producen. Also das ist halt so, wir haben ja eigentlich alles.
Ja.
So.
Und es sollte eigentlich auch entspannter sein, also zum einen entspannter fürs Produzieren selbst, zum anderen ist die Schwierigkeit, viele Menschen gleichzeitig zu koordinieren.
Mhm.
Weil damals als Student oder sonstiges haben wir gesagt, ey komm, ich habe hier diese coole Schnapsidee, Wochenende raus. Aber man hat auch diesen Druck nicht, also diesen finanziellen Druck und diesen zeitlichen Druck. Und das, glaube ich, hält einen so ein bisschen ab.
Wahrscheinlich. Aber ich glaube auch, dass es sogar noch günstiger sein kann, wie jetzt zum Beispiel den Kurzfilm von mir. Weil wir hatten ja dann eine Bar gemietet, in der wir gefilmt haben. Und mir lag es ja noch persönlich am Herzen, dass ich allen Beteiligten noch mal eine kleine Aufwandsentschädigung geben wollte.
Ja.
Aber ich glaube auch, ich glaube, dass das noch einfacher geht. Ich glaube, dass du trotzdem nette Sachen machen kannst ohne und hast am Ende, keine Ahnung, 100 Euro ausgegeben. Ich kann mir das vorstellen, dass das geht.
Das geht auf jeden Fall. Es gibt ja auch Kammerspiele, die einfach eine Location easy abzudrehen sind. Und Sarah und ich üben ja relativ viel, was für deinen Schauspiel anbetrifft.
Mhm.
Ihr kennt Sarah mit Sicherheit von vielen Fotografien, die ich auf Instagram gepostet habe.
Yep.
Und das hält einen ja auch fit, was Schauspiel anbetrifft. Beziehungsweise es ist eine andere Art.
Ja, aber es hilft einem total, weil ich bin das überhaupt nicht gewohnt, dass mich jemand fotografiert. Ich meine, ich bin Cutterin. Ich bin die immer nur hinter ihrem Computer sitzt. Und Ich glaube, das erste Mal, als wir das gemacht haben, das war so awkward. Das war so, ich habe mich so unwohl gefühlt.
Aber es hat süchtig irgendwann gemacht. Und irgendwann war
so, boah, jedes Mal so, oh geil, deine Leica, ey. Und dann denkst du so, wow. Deswegen, nee, ich finde das total cool. Es macht Spaß und es bringt einem irgendwie so ein bisschen raus aus dem Trott. Ich meine, ich weiß noch dieses ganz geile Ding, das wir gemacht haben an der Siemensbrücke.
Ja.
Das war letztes Jahr im April. Wo ja wirklich.
So lange her?
Ja. Und es war ja wirklich mehr oder weniger. Da war noch so gut wie Lockdown. Und wir haben das beide auch nur. Also nicht. Wir durften ja alle raus und so, aber. Da waren wir, glaube ich, beide wirklich so, okay, wir machen irgendwas. Wir müssen irgendwas tun. So.
Sonst fällt uns die Decke auf.
Ja, genau.
Absolut. Ja, schwierig. Aber Übung ist einfach die Sache. Einfach machen. Also ja. Als Jugendliche konnte man auch einfach machen. Und so findet man ja auch mit der Zeit seinen eigenen Stil. Besonders Schauspiel. Man lernt sich selbst viel kennen.
Auf jeden Fall.
Und wenn ihr Interesse habt, hinter der Kamera zu arbeiten, dann ist es halt auch einfach nur eine Übungssache. Ich habe selber Kommunikationsdesign studiert mit Schwerpunkt Multimedia und Werbung. Aber ich habe das meiste auch selber beigebracht. Und Schauspiel vermisse ich auch sehr. Also wie oft ich Sarah zugesülzt habe. Aber ich würde gerne auch wieder mehr spielen und sprechen. Und ich bin ja seit letztem Jahr viel mehr wieder vor der Kamera. Bei Yamtamtam ab und zu als Gast, jetzt beim Edeka-Kanal durfte ich ja vor die Kamera und ich werde künftig halt auch ein bisschen mehr aktiv sein. Also jetzt allein schon mit dem Podcast.
Ja. So. Yeah.
Jetzt haben wir hier so eine Gangsterübergabe. Hendrik ist hier.
Aha. Muss ich jetzt einfach nur das Fenster runter machen oder musst du aussteigen?
Gib ihm den Stoff.
Okay.
Gib ihm den Stoff.
Hallo.
Ja, hast du das Geld bei?
Der Stoff.
Oder mit der Kapuze hier.
Richtig shady, ey.
Ja, sag mal hallo, wir nehmen gerade hier Podcast auf.
Jetzt live gerade?
Ja. Yeah. Yeah.
Im Auto?
Ja. Yeah.
Aber du musst geil. Ein bisschen näher reinkommen.
Komm an meine Brust.
Ist mein Ton gut?
Absolut.
1, 2, 3, Test.
Also mit Hendrik werde ich auch irgendwann noch eine Podcast-Aufnahme machen, weil Hendrik einer meiner besten Freunde ist und wir einfach so viel...
Sehr ich habe manchmal das Gefühl, er benutzt diesen Ausdruck sehr inflationär.
Nein, bestimmt nicht.
Und was ist das hier im Auto? Berlin Sounds, oder?
Nein, mein Podcast heißt Von Unterwegs.
Oh.
Und ich treffe und spreche ja mit vielen Menschen und das ist die Idee dahinter. Ich möchte meinen Zuhörenden mein Umfeld näher bringen.
Ich würde ja spannend. Fast dazu tendieren, den Podcast mit Sitzheizung zu nennen. Weil ich habe so richtig schön crunchy Hintern gerade.
Die erste Folge habe ich mit Pauline beim Tätowieren aufgenommen.
Oh, okay, alles klar.
Ja.
Können wir nicht nur Auto geil. Machen.
Also wir haben gerade Hendrik den Stoff übergeben, beziehungsweise die Chemie, weil er ist ja zweiter Walter White und entwickelt sehr viele tolle Analogfilme.
Zur Filmentwicklung, C41 Farbfilmentwicklung.
Ich habe meine Rollen zu Hause vergessen. Naja,
ich habe noch eine Rolle von dir.
Aber ich habe auch noch ein paar Farbrollen, deswegen. Aber schon das sind 35 mm.
Ja.
Nun gut, wir machen cool. Weiter.
Viel Spaß.
Ja, danke. Schön, ciao.
Ja, Sarah, ich tippe hier kurz die Kilometeranzahl ein, aber du kannst gerne darüber berichten, wie spontan ich
wie du deine Kilometer hast. Ja, das ist auch immer sehr, sehr schön, wenn man, ich bin gerne mal unterwegs, beziehungsweise ich laufe meistens zur Arbeit und dann kriegt man manchmal so Nachrichten von Chung so, ja, willst du, wo bist du? Bist du noch bei der Arbeit? Und dann ich so, ja, willst du vorbeikommen? Willst du mich nach Hause fahren? Er so, ja. Und dann kommt er und ich steige ins Auto und es endet eigentlich immer damit, dass du sagst, oh, ich muss noch zu dem und dem Verleih fahren oder ich muss noch da und da fahren. Und ich lerne aber auch nicht. Also, weil ich mir halt dann immer noch denke, so okay, selbst wenn ich mit dir jetzt noch ein bisschen durch die Gegend cruise, habe ich hier die Sitzheizung.
Dein Hintern wird warm bleiben.
Und wenn ich nach Hause, sonst müsste ich 2,5 Kilometer in der Kälte, im nassen Berlin, das einfach nichts anderes mehr tut, als immer regnen, nach Hause laufen dementsprechend. You win.
Win-win-Situation.
Ja.
Ne? Ich bitte drum.
Das stimmt.
Ich überlege gerade, Faden verloren, ich habe keine Ahnung. Aber das ist vollkommen okay. Was für Themen, aktuell ist ja Corona und sonstiges.
Ja.
Aber was für Themen beschäftigen dich so prinzipiell noch? Weil es geht ja darum, um die Person kennenzulernen und die Themen, die dich prinzipiell beschäftigen, über die du reden möchtest natürlich.
Oha. Um noch mal kommt ein bisschen bei der Arbeit zu bleiben, was ich sehr krass finde, was ich nicht erwartet habe in der Medienbranche, ist nach wie vor, wie wichtig doch Repräsentation von Frauen in dem Beruf ist. Also ich im Film gar nicht mal so sehr, da ist das im Schnittbereich ziemlich ausgeglichen, weil man muss ja auch nerdigerweise sagen, der Schnitt war von Anfang an ein Frauenberuf, weil die Hände und Finger der Frauen klein genug waren, um die filigrane Arbeit des aktiv wirklich Schneidens zu machen. Und es ist erst mit der Digitalisierung
zugänglicher für die
Männer. Geworden. Und deswegen kam mir das nie in den Sinn. Ich dachte einfach, dass das überhaupt immer total ausgeglichen ist. Und was ich in den letzten 3 Jahren in Berlin gehört habe, krass, du bist das erste Mal, dass ich mit einer Frau zusammenarbeite im Schnitt. Im so spezifisch YouTube-Bereich.
Ja, aber nicht nur YouTube, sondern generell Werbung und YouTube und Content. Ich bin immer auf der Suche nach weiblichen Crewmitgliedern. Ja. Ich habe jetzt zum ersten Mal bei einem Dreh eine weibliche erste Kameraassistenz kennengelernt und ich so, ey, gib mir bitte deine Nummer, sie kommt aus England, ist eine super nette Person, weil ich hätte gern ein bisschen mehr Diversität in meiner Crew, trotzdem wähle ich meine Kriterien je nach Skill und Level aus.
Absolut. Aber
ich würde gerne mehr Vielfalt
sehen. Ja, es ist halt, und das ist, ich finde es auch so krass, weil ich glaube, einer der Gründe ist schon auch, weil viele YouTuber fangen damit an, ihren eigenen Content zu schneiden. Und dann erst, wenn sie erfolgreich und busy werden, dann holen sie sich andere Cutter. Und ganz oft ist es ja, keine Ahnung. Aber also man hat halt oft das Gefühl, dass viele auch es als Sprungbrett benutzen oder halt als Übergang oder Mittel zum Zweck des Schneiden. Und dass es wenige gibt, die wirklich sagen, nein, ich will Cutterin sein. Und das ist mein Job und den mag ich. Und klar, ich mache auch Schauspiel nebenher, aber ich mag meinen Job.
Das ist ein generelles Ding in Deutschland, muss ich sagen. In Amerika ist es so, also in Deutschland ist es so, wenn du Kameraassistent bist, ist dein Ziel, Kameraoperator oder Kameramann oder Frau zu werden. In Amerika ist nicht. I'm first AC. It's my job.
Genau.
I just do it.
Ja. Und es ist ja auch nicht Schlechtes daran. Also das ist halt immer so diese Sache. Ich mag, was ich am Social Media Schnitt total mag, ist, das Footage kommt zu mir und das fertige Produkt geht von mir raus. Und wenn du dann zum Film guckst, wo irgendwie, keine Ahnung, 8 Editoren in verschiedenen Stufen an einem Film sitzen, also einer ist nur dazu da, es anzulegen, das Material. Der darf keinen einzigen Schnitt setzen. Und dann eben, mein Kumpel David hat sich jetzt mittlerweile zum Assembly-Cut und zum Assistenten hochgearbeitet. Aber all diese super Stimmen, mich würde das so hart frustrieren, wenn ich den ganzen Tag nur Spuren anlegen würde.
Werbung und Social Media ist halt viel, du machst vieles in einer Personenunion. Ja. Also Schnitt machst du ja komplett von Anfang bis Ende. Und da finde ich auch dieser Spruch, eine Geschichte wird halt 3-mal erzählt.
Ja.
Oder 4-mal? 3-mal. In der Konzeptionsphase oder Drehbuchphase, dann beim Dreh wird die Geschichte auch nochmal neu erzählt und im Schnitt dann das letzte Mal neu erzählt. Und da trifft es fast viel mehr zu als beim Film, weil das halt alles so unterteilt ist. Weil du hast so viel Geld und so viel Crew, da hat jeder beleuchtet auch sein Kabel und niemand kümmert sich um ein anderes Kabel.
Ja.
Wobei Social Media, ich als Kameramann um Licht auch mich kümmere. Und vieles drumherum, auch Grip. So.
Genau, und ich mache noch Farbkorrektur, die natürlich absolut rudimentär ist bei mir, aber ich pegel den Ton. Ich mache einfach, und ich lege natürlich meine eigenen Sachen alle an und so, also das ist schon. Und das ist Fluch und Segen. Manchmal ist es total nervig, aber im Normalfall mag ich das sehr gerne.
Ja, auf jeden Fall. Was sind so deine Ziele? Wohin willst du eigentlich? Weil du hast jetzt Schauspiel wieder angefangen.
Ja.
Schnitt ist so dein Hauptberuf. Du hast auch einen komplett anderen Background vom Studium her auch. Wohin soll die Reise gehen?
Mein Idealfall wäre, dass ich Schnitt ein bisschen runterfahren könnte, dass es nicht meine 100%ige Einnahmequelle ist, und ich einfach hier und da ein Schauspielprojekt machen kann. Ich möchte nicht Schauspiel so pushen, dass ich sage, damit will ich mein komplettes Geld verdienen und bin dann gezwungen, Rollen anzunehmen, auf die ich keinen Bock habe. Sondern ich würde gerne eine Balance finden, dass, wenn ich ein geiles Projekt sehe, ich das machen kann. Das wäre mein Idealfall.
Also an dieser Stelle würde ich ja fragen, aber du bist ja mitten im Progress. Klappt das? Weil meistens ist es ja, man committet sich für eine Sache und zieht das durch.
Ja.
Und wenn man beides macht, ist es jetzt beides kann
ich,
halb.
Ja, ich kann es wirklich noch überhaupt nicht einschätzen. Weil eben, wie du schon selber sagst, Corona macht halt einfach vieles so schwierig, weil ich eben nicht sagen kann, ach, ich mache jetzt mal 2 Monate bei jedem Studentenfilm mit, der mir über den Weg läuft, einfach irgendwie um mein Gesicht
mal ein bisschen... Auf jeden Fall meine Filme.
Ja, deine auf jeden Fall. Um mein Gesicht rauszubekommen. Es ist halt im Moment alles sehr limitiert möglich, nur vor allem eben, wenn du noch nicht etabliert bist. Dich zu etablieren, ist im Moment sackenschwer.
Also, was Tatsache ist, zumindest aus meiner Erfahrung, ist ja in der Medienbranche sehr viel so Bro-Kultur.
Ja.
Je besser du eine Person kennst, desto eher kriegst du irgendwas.
Mhm.
Wenn dich niemand kennt, also je besser dein Netzwerk generell ist.
Networking ist alles.
Ja.
Und, und keiner von uns mag es wirklich.
Und das ist auch komplett unabhängig von Skill. Also ich habe so viele Werbespots gesehen, wo ich mir dachte, Digga, was hast du da gedreht?
Ja, und let's be real, wir haben alle schon mit sowas von unfähigen Menschen zusammengearbeitet, die sich einfach nur in die Position geredet haben, schlicht und ergreifend. Also,
fällt mir auf an die Bar ein.
Diverse Menschen ein.
Und das ist halt, wenn du dich in der heutigen Zeit verkaufen kannst, kommst du sehr schnell weit.
Ja. Du hältst dich vielleicht nicht unbedingt ewig, weil irgendwann bin ich zumindest, ich glaube an das Universum, dass es zumindest nicht endlos dann
also
weitergehen
kann. Also es ist nicht
kann.
Nachhaltig, so zusammengefasst. Was ich auf jeden Fall gemerkt habe, ist, also beziehungsweise meine Wertevorstellung damals und eigentlich ist es immer noch, meine Arbeit soll für mich sprechen.
Mhm.
Aber das tut es nicht.
Das ist so, ich weiß, ich finde das auch so übel. Man kann einfach nicht sagen, hier, ich mache meine Arbeit und dann sehen die Leute meine Arbeit und dann ist gut. Das ist einfach leider echt nach wie vor nicht möglich. Das ist ein bisschen frustrierend manchmal. Und ich bin eigentlich kein introvertierter Mensch. Dementsprechend, mir fällt es prinzipiell schon einfach, mit Leuten zu reden, mit Kunden zu reden, aber... Oh, dieses Networking geht mir immer so auf den Senkel.
Es ist auch anstrengend.
Weil eigentlich will man auf der Couch sein und Netflix schauen und nicht mit Leuten Smalltalk machen.
Also das mit Leuten reden finde ich ja an sich nicht problematisch. Mein Problem ist eher den Sinn und Zweck. Also für mich ist es ja eigentlich, ich möchte Leute kennenlernen, weil ich mich für die Leute interessiere.
Genau.
Und ich quatsch extra mit den Leuten, um halt da an Jobs ranzukriegen. Und das ist für mich eine falsche Einstellung, Personen kennenzulernen.
Ja, wenn es halt dieses Reden um zu reden ist.
Ja.
Ne? Also du redest und sagst nichts im Endeffekt damit. Das sind halt so diese Arten.
Blablabla.
Und dann so, ja, lass uns mal was machen. Ja, lass uns mal zusammenarbeiten. Und dann hörst du nie wieder von der Person. Das ist, glaube ich, so das Frustrierendste für mich. Immer so... Man hört 100.000 Dinge und es wird wahnsinnig viel geredet, aber ganz oft ist halt auch nicht so viel dahinter. Und deswegen, genau, aber das wäre zumindest mein Idealfall, den ich irgendwo in der Zukunft habe für mich.
Also für die Zukunft, also ich habe ja vor 2 Jahren angefangen, zum Beispiel alles an Negativität so ein bisschen auszusortieren. Letztes Jahr ein bisschen radikaler als dieses,
Als 2020.
2021 war ich ein bisschen radikaler als 2020 und ich würde gerne mir auch mehr vornehmen 2022 jetzt, einfach mehr zu machen, einfach zu machen und sich nicht stoppen zu lassen und wenn man sich stoppen lässt, dann lernt man was, weil da lernt man damit umzugehen oder Lösungen zu finden.
Ja, absolut.
Und ich hoffe, dass wir dieses Jahr auf jeden Fall deutlich mehr filmen werden.
Das hoffe ich auch.
Oder fotografieren wieder.
Das hoffe ich auch.
Und Corona, dass es weg ist.
Ach ja. Oder wir zumindest einen Weg finden, besser damit zu leben. So, ich glaube, so schnell wird es nicht weggehen. Aber Filme machen trotz Corona.
Filme machen trotz Corona wäre schon ganz gut. Also,
Also die Selbstständigkeit ist halt auch echt so ein bisschen schwierig. Ich weiß, ich wusste den ganzen Januar nicht, was kommt auf mich zu. Ich hatte keinen Job im Januar. Mhm. Wobei, jetzt hatte ich einen Dreh. Aber sonst war so Selbstständigkeit schwierig.
Ja, ich glaube auch nicht, dass es mir liegen würde. Also ich glaube, ich brauche immer mal, ich mag gerne Freelance-Projekte machen, aber ich brauche schon definitiv eine Festanstellung, weil was ich bei euch Selbstständigen, vorrangig in der Medienbranche, bei anderen kenne ich mich nicht aus, immer wieder sehe, ist, dass ihr ständig sagt, ich habe seit so und so vielen Jahren keinen Urlaub gemacht. Und für mich ist es halt als Angestellte.
Meinst du mich?
Ich habe
9 Jahre exakt, oder 8 Jahre?
Meine Chefin seit 7 Jahren. Ich habe 24 Urlaubstage im Jahr und die nehme ich. Und I don't give a shit, was in dieser Zeit passiert in der Firma. So, burn the house down, ich hab Urlaub. Und das ist was Angestelltsein halt sehr angenehm macht. Das und dass meine Steuererklärung ungefähr 20 Minuten dauert.
Easy peasy, klar. Aber anderes wiederum, ne, als Selbstständiger habe ich meine Freiheiten.
Ja.
Schräg auch nicht, weil
du
ich habe
halt
mein
aber
Hobby
auch,
zum Beruf
genau, gemacht. Du musst aber halt auch Projekte, und ich meine, das wissen wir beide, hast du mir auch schon oft genug gesagt, du musst teilweise Projekte annehmen, die dich ankotzen, auf die du keinen Bock hast.
Ja, nicht nur teilweise.
Die aber, genau, die aber lukrativ sind. Und das ist halt auch der Nachteil. Wie gesagt, wenn ich jetzt Schauspielerei zum Beruf machen würde, müsste ich vielleicht sehr viel mehr Sachen annehmen, auf die ich prinzipiell eigentlich gar keinen Bock hätte.
Das ist schon ein privilegierter Status, ne?
Total. Absolut.
Ja.
Schauen wir mal, was das Jahr uns so bringt.
Ich hoffe mehr Positivität.
Ja.
So, das ist halt weiterhin mein Vorsatz.
Aber man muss dazu sagen, dass ich zumindest in den letzten, mindestens in den letzten 3 Jahren, aber eigentlich auch schon länger, mir nie gedacht habe, Mist, ich hätte was anderes machen sollen. So, Mist, ich hätte was auch immer BWL studieren sollen. Oder, ne, also ich habe eigentlich nie das, egal wie schwer es manchmal ist, ich weiß zumindest, dass ich in der Branche bin, in der ich sein möchte.
Okay, cool.
Ja.
Das ist auf jeden Fall schön. Also, stimmt, ich glaube, das haben wir noch gar nicht geklärt. Wo kommst du ursprünglich her und wie bist du überhaupt nach Berlin gekommen?
Ich komme ursprünglich aus einer sehr, sehr, sehr kleinen Stadt in Unterfranken namens Hammelburg.
Hammelburg.
Ja, die original 5000 Einwohner hat. Und ich komme nicht mal von da, ich komme aus einem Dorf nebendran. Habe in Bayreuth/Konstanz studiert, in Karlsruhe Volo gemacht. Ich bin 11-mal in 10 Jahren umgezogen.
11-mal?
Ja, also man muss dazu sagen, auch innerhalb der, okay, der Orte. Nicht, ich bin nicht 11-mal von Ort zu Ort gezogen.
Das wäre aber sick.
Das wäre mega sick, vor allem, weil ich ja meine Studiengänge ja beide gemacht. Also ich habe sie ja nicht abgebrochen. Genau, und dann war ich am Bodensee, hatte einen Job in einer Werbeagentur, den ich gehasst habe wie die Pest. Deswegen habe ich bis heute ein Trauma von Werbeagenturen.
Willst du kurz anreißen, warum? Also was du gehasst hast?
Ja, ich habe gehasst, dass ich mit einem extrem cholerischen mit 40er Mann gearbeitet habe, der solche Dinge gemacht hat, noch nie ein Video, ne, keine Ahnung von Videoschnitt, der gesagt hat, ja, warum ist das Video nicht fertig? Ich so, ja, keine Ahnung, weil ich vor 2 Stunden damit angefangen habe. Ja, aber ich habe nur 3 Stunden kalkuliert.
Wow.
Und so ging das die ganze Zeit. Und es ist halt einfach, Choleriker ist das Schlimmste, wenn du mit nichts planen kannst, wenn du mit einer Person, ich bin ein extrem empathischer Mensch und ich fühle Spannungen total krass. Und ich habe jetzt erst in den letzten Jahren gemerkt, dann einfach zu sagen, mich aus Situationen rauszunehmen, die mich super krass triggern.
Einfach ausklinken.
Genau. Aber das konnte ich bei der Firma damals eben nicht. Und permanent neben so einer Zeitbombe zu arbeiten, ging halt gar nicht. Und ich habe versucht, mit meinem damaligen Chef darüber zu reden. Und seine Reaktion war, Sarah, also ich weiß, dass XY so ist, aber er wird sich nicht ändern, also musst du dir ein dickeres Fell wachsen lassen. Und ich war so, okay, goodbye. So. Und dann habe ich gekündigt und habe 3 Monate bei Hugendubel an im Buchladen gearbeitet.
Kurzer Exkurs zum Thema Agentur.
Ja.
Ich habe ja Agenturen auch oft kennengelernt als eine Burnout-Falle.
Absolut, kann ich absolut halt verstehen.
Teilweise hart überarbeitet.
Was ich teilweise 50, 60 Stunden Wochen gerockt habe, ist nicht mehr normal.
50, 60?
Ja.
Wow, da ist ja meine Woche viel entspannt.
Also, wie gesagt, ich man müsste, damit ich in meinem Leben nochmal in einem Agenturkontext arbeite, müsste viel passieren.
Okay, krass.
Ja.
Du bist danach zu Hugendubel.
Genau, also das ist ein Buchladen und ich habe wirklich einfach nur im Weihnachtsgeschäft an der Kasse gestanden, weil ich war so durch nach diesem Erlebnis, dass ich gedacht habe, ich muss jetzt einen Schritt zurück machen.
Leichte Kost erst.
Ich brauche leichte Kost und ich muss irgendwas machen. Mir war aber, ich hätte Arbeitslosengeld bekommen, aber ich wusste, dass ich nicht zu Hause vom Bett aus, sondern ich habe auf jeden Fall was zu tun gebraucht. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich die Energie. Berlin schwingt schon in meinem Hinterkopf, seit ich irgendwie 19 war, immer ein bisschen mit. Immer so diese, oh, ich könnte noch nach Berlin.
Das schwingt was anderes, aber...
No.
Also wir sind von einem Sexshop.
Ja, alles klar. Genau, auf jeden Fall habe ich dann nach Schnittjobs in Berlin gesucht und habe meinen Job bei Yamtown gefunden.
Crazy.
Mhm. Und da habe ich nach Berlin gezogen.
Wie ist es abgelaufen? Also wie hast du den Job gekommen?
Crew halt United. So,
hey, die genau. ist ganz sympathisch, die stellen wir an oder musstest du irgendwie vorarbeiten?
Genau, ich musste einen Probeschnitt machen. Also ich habe die Stellenanzeige bei Crew United gesehen und dann eine Bewerbung hingeschrieben, dann einen Probeschnitt bekommen und von dem also ein Vorstellungsgespräch, Probeschnitt und von dem Probeschnitt aus habe ich den Job bekommen.
Und jetzt bist du in Berlin.
Genau, dann habe ich sehr viele... ein Großteil meines Hab und Gutes verkauft, habe einen halben Sprinter voll gemacht und mit meiner besten Freundin einmal quer durch die Republik gefahren, weil ich bin, wie gesagt, von Konstanz am Bodensee, das ist direkt an der Grenze zur Schweiz, hierher gezogen. War ein schöner Roadtrip
da, auf jeden Fall. Da haben sich deine Eltern sich auch gefreut, oder?
Wahnsinnig.
Ironie, ich habe Ironie erkannt.
Chung kennt meine Eltern, deswegen kann er sich das vorstellen.
Ja, absolut. Noch ein ganz interessantes Thema, das hatte ich nämlich mit Paulina schon angerissen gehabt. Mhm. Berlin und Wohnung. Wie bist du überhaupt an deine Wohnung gekommen oder wohnst du in einer WG? Wie ist denn der Status quo?
Ich habe gewohnt, ich bin nach Berlin gezogen in eine WG, weswegen ich auch so viel Zeug verkaufen musste, weil es ein 10 Quadratmeter WG-Zimmer war.
Das ist aber überhaupt nicht riesig.
Nee, also ich meine, man hatte noch so einen typischen Altbau, so ein eingezogenes Hochbett. Das heißt, in die 10 Quadratmeter musste nicht auch noch mein Bett auf dem Boden.
Aber ihr müsst euch vorstellen, Sarah ist eine kleine Person.
Das ist richtig. Die Wohnung habe ich, ich glaube, über WG gesucht. Ah ja, doch, es war über, ich habe eine Suchanzeige über WG gesucht geschalten und die hat sich tatsächlich bei mir gemeldet, was Once in a Blue Moon vorkommt.
Das ist selten,
ja. Ja, und also ich wusste auch, dass ich das nicht sehr, sehr lange machen kann, weil das Zimmer wirklich einfach eine Schuhbox war.
Ich glaube, die wenigsten suchen 10 Quadratmeter.
Ja, genau. Und es hatte sich dann auch damit gekreuzt, dass sie schwanger wurde und dann mein Zimmer gebraucht hat. Also es war schon eine etwas ältere berufstätige WG. Und dann habe ich mich auf die wunderbare Reise des Wohnungssuchens in Berlin gestürzt, wo wir wieder zurück beim Thema Privileg sind. Ich habe so ein paar Massenbesichtigungen mitgemacht und dann beschlossen, dass das einfach so nicht geht, wenn man in einem Vollzeitjob steckt. Ich konnte nicht ständig... kleiner Funfact, mir tut echt die Person leid, die deinen Ton nachbearbeiten muss.
Das bin ich.
Flaschen, nein, alles klar, du tust mir leid.
Warum? Ich weiß gar nicht, was du meinst.
Nee, auf jeden Fall habe ich dann beschlossen, dass ich so einfach keine Wohnung finden werde und habe einen Suchauftrag bei einer Immobilienfirma gemacht, die man aber glücklicherweise erst bezahlen muss, wenn man tatsächlich über die einen Mietvertrag abschließt. Und ich habe mir dann gedacht, das Geld ist es jetzt einfach wert, weil... Alter, du musst um 3 Feierabend machen, dass du um 4 mit 30 anderen Menschen eine mega überteuerte, mega runtergekommene Wohnung dir anschaust und du denkst dir so, wie soll die Person jetzt bitte unterscheiden? Also, die können sich doch nur mit geschlossenen Augen einfach einziehen. Also, es geht ja gar nicht, dass du dich in irgendeiner Form unterscheidest. Also, irgendwie im Positiven. Ne? So, das macht einfach keinen Sinn. Genau, deswegen, jetzt lebe ich in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in Kreuzberg an der Grenze zu Schöneberg. Und ich mag meine ruhige Ecke sehr, sehr gerne. Und da werde ich auch noch eine Weile bleiben.
Sehr lange noch?
Ich habe keine Pläne, aus dieser Wohnung auszuziehen.
Ah, ich wollte eigentlich hier abbiegen.
Du wolltest
Na, hier toll.
Ja, bitte.
Hier ist Rewe. Brauchst noch Cookie Dough?
Ich brauche immer Cookie Dough, aber...
Oh, oh.
Tja.
Oh, oh, Sarah. Das so ist nicht so gut.
Nee, ich, wie gesagt, ich werde ja zu Hause Nudelsuppe mit Flädle essen jetzt gleich.
Flädle habe ich noch nie gegessen.
Ja,
cool. Haben wir festgestellt.
Ja.
Aber... Ich werde jetzt auch danach nach Hause fahren und dann zum Dönermann gehen, weil das gewünscht wurde. An sich habe ich noch ein ganz interessantes Thema, weil es mich betrifft und dich indirekt auch, weil da unsere Meinungen ein bisschen auseinandergehen.
Mhm.
Zum Thema Kinder.
Oha.
Also ja. Ich habe ja Lust auf Kinder. Also, ne, Vorwort. Sarah und ich sind nicht zusammen, wir sind nur beste Freunde.
Genau. Er ist mit einer ganz fabulösen Person verheiratet und ich bin auch mit einer fabulösen Person nicht verheiratet, aber zusammen.
Aber mich würde wirklich mal, weil wir jetzt auch die Chance haben, in Ruhe einfach drüber zu reden, du bist ja komplett der Meinung, so, du willst keine Kinder, mich würde interessieren, warum nicht und was deine Beweggründe sind, diese Aussage zu treffen.
Ich möchte keine Kinder aus einer Kombination, aus einigen Gründen. Zum einen, ich habe einen Neffen und eine Nichte, die sind ganz tolle Kinder, die habe ich auch ganz super gerne. Habe aber irgendwie auch festgestellt, dass ich einfach keinen Mutterinstinkt habe. Also ich verbringe super gern Zeit mal mit denen, aber ich merke auch immer wieder, dass ich sehr schnell mir denke, so, ach, ich würde jetzt gerne was anderes machen. Nee, das natürlich nicht. Wie gesagt, mein Neffe und meine Nichte sind ganz, ganz toll. Aber einfach, ich habe nicht so das Gefühl, einen Mutterinstinkt zu haben. Zum anderen...
Was macht denn ein Mutterinstinkt aus? So.
Ich glaube wirklich, also wie jetzt zum Beispiel deine Freundin Anna, die schwanger ist, wo man einfach die schon seit... Wo jeder weiß, ja, die will Mutter werden. Weißt du, so dieses... Ich glaube, als Frau hast du schon irgendwann so dieses Gefühl, ja, ich hätte gerne welche oder ja, nein. Also oder nein, ich möchte keine.
Moment. Das müssen wir gleich wiederholen. Deinen letzten Satz nochmal.
Genau. Ich glaube einfach, dass Frauen in einem gewissen Alter einfach ein Gefühl entwickeln für, ja, ich glaube, ich hätte Interesse, ein Kind zu haben oder eben nicht. Und ich habe einfach kein Interesse daran. Und bei mir kommt noch dazu, ich habe, es tut mir leid, wenn ich hier mit Anglizismen um mich werfe, aber es gibt kein gutes deutsches Wort dafür. Ich kämpfe sehr mit Anxiety. Ich war dafür auch schon mal in Therapie und ich persönlich kann mir in einer Welt voller Klimakatastrophen und Pandemie und überhaupt nicht vorstellen, ein Kind zu bekommen, weil ich für mich nicht sehe, dass der Planet so viel Zukunft hat, dass ich garantieren kann, dass mein Kind noch ein erfülltes Leben führen kann. Und genau. Das sind die zwei großen Gründe. Und dann kommt noch so Kleinzeug einfach auch dazu. Mit mein Freund ist Stand-Up-Comedian. Ich bin in der Medienbranche. Wenn ich ein Kind habe als Cutterin, kann ich jetzt nicht sagen, ich bleibe jetzt mal ein Jährchen zu Hause. Das ist einfach so alles nicht so. Ja, der bestes vietnamesisches Restaurant. Ja, haben wir hier gerade, sind wir vorbeigefahren. Genau, also das sind meine Gründe. Und du musst aber ja dementsprechend auch einfach das Gefühl haben, ja, du hättest gerne welche. Und ich meine, die Probleme, die ich jetzt auch gesagt habe mit Klima, mit Politik, mit was auch immer, du siehst sie ja auch, aber du denkst eben, dass es sich trotzdem lohnt, richtig?
Nee, also ein bisschen Egoismus ist es da definitiv. Also ich sehe die Probleme auch. Andererseits, die Probleme können sich nicht bessern, wenn halt die... Ich sag mal, nimmt das nicht böse, weniger gebildetere Schicht immer mehr sich vermehren und die gebildeteren weniger, gibt es weniger Problemlöser, meiner Meinung nach. Das finde ich halt ein bisschen schwierig.
Mir fällt übrigens gerade ein, dass ich zur Packstation zum Lidl muss. Also wenn du noch eine Runde fahren willst, um mich bei Lidl rauszulassen, können wir das auch machen.
Ich muss wenden, ne?
Ja, oder du fährst einfach eine Runde, dann haben wir noch Zeit, fertig zu reden.
Nee, ich habe noch mehr Themen. aber ich, also wie gesagt, ich sehe die Problematiken, ich verstehe die auch vollkommen und kann sie auch vollkommen nachvollziehen, weil im Endeffekt will ich auch das Beste für mein Kind, wenn ich ein Kind bekomme. Also meine Frau ist ja auch gerade eher so, nee, kein Bock auf Kinder, aber nur weil auch die Kinder nicht, weil sie Kinder nervig findet.
Und man muss dazu sagen, dass auch einfach noch ein paar Jahre jünger ist als wir.
Ja.
Also als ich auf jeden Fall. Und da, ich sag jetzt mal, da ich habe final meine Entscheidung getroffen mit 30. So.
Ja, zu einem Kind gehören immer zwei dazu, das genau. Muss man immer bedenken.
Auch das.
Besonders als männliche Person hat man nicht viel zu sagen. Weil ich das Kind
du musst
nicht
es nicht austragen, ja.
Jedenfalls, warum ich gerne ein Kind haben möchte, ist, ich lebe einmal, ne? Und ich will so viel Erfahrung wie möglich sammeln. Und das ist eine Erfahrung, die ist einmalig, einzigartig.
Mhm.
Und es ist halt auch eine ganz andere Bindung, wenn es halt ein Kind von dir ist oder ein Kind von einem Bekannten. Oder
auf jeden Fall.
Geschwister.
Ja.
Ihr ist ja Geschwister.
Ja.
Und ich würde sehr, sehr gerne auf jeden Fall die Erfahrung machen.
Mhm.
Und ich komme eh mit Kindern super gut klar. Und ich finde es auch super spannend, diesen Prozess mitzuerleben, wie die anfangen, sich zu entwickeln, wie sie anfangen, Sachen zu assoziieren. Das finde ich halt vom Menschlichen her super spannend, wie sich das aufbaut.
Ja, ich finde halt, es gibt, ich weiß nicht, ob du die, ich verspreche ihren Nachnamen wahrscheinlich jetzt wieder falsch aus, aber Allison Chaney, die Schauspielerin von Moms. Und ja, die hat in einem Interview gesagt, dass sie es lieber bereut, keine bekommen zu haben, als dass sie es bereut, welche bekommen zu haben.
Okay.
Und ich finde, das ist für mich persönlich sehr richtig. Weil wenn du bereust, eins bekommen zu haben, dann verkackst du das Leben von einer anderen Person.
Das stimmt.
Wenn ich einfach nur bereue, wenn ich mit 70 denke, oh, eigentlich hätte ich doch gerne eins gehabt, das ist nur mein Problem. Und ich glaube, dass ich Gefahr laufen könnte, dass ich überfordert bin mit einem Kind und mir denke, ich glaube, ich hätte lieber eins in mein Leben ohne Kind gelebt.
Mhm.
So, deswegen, also ich finde, sie hat da sehr, sehr weise Worte geredet.
Ja, absolut.
Aber ich verstehe, also ich mag Kinder total gerne. Ich habe alle, oh Gott, letztes Jahr 2021, 8 Babygeschenke für meine Freundinnen gekauft. Ich finde Kinder ganz, ganz toll und ich verurteile niemanden, der Kinder bekommt. Ich sehe es nur für mich persönlich nicht. Und so bin ich aber auch in mein Datingleben gegangen. Ich bin erst seit einem halben Jahr mit meinem Freund zusammen und ich habe ihm, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, ich glaube, am zweiten Date gesagt, dass ich keine Kinder haben möchte.
Einfach Klarheit schaffen.
Ja, weil wir sind alle, also wir sind über 30, mein Freund ist 35, ich bin 33. Ich finde, wir sind ein bisschen zu alt, um halt krasse Spielchen zu spielen. So.
Das Leben ist auch viel zu kurz.
Ja, und wenn er jemand ist, der Kinder haben möchte, dann hätte er sowas von hart seine Zeit mit mir vergeudet, dass ich deswegen das direkt sage. Genau. Soll ich jetzt aussteigen und mein Paket holen?
Können Sie es schnell machen.
Okay.
Ich werde den Zuhörenden beschreiben, wie Sarah.
Geil, ich lege mein Mikrofon zur Seite.
Ihr Mikrofon zur Seite legt und ich werde es am Ende rausschneiden. Nochmal kurz auf dem Handy schaut.
Ja, ich muss die Paket-App aufmachen.
Und sich hier rauskrabbelt aus der Tür. Weg von ihrem Popo-Toaster. Und Tür zu. Ja, also super spannende Themen. Also jetzt einen kleinen Break zwischendurch. Das kann man ja mal machen, um zu reflektieren. Beziehungsweise um euch zu fragen, was ihr bisher von den Themen haltet, die wir jetzt angesprochen haben, wie ihr überhaupt Sarah findet. Ihr könnt auch liebe Grüße bei ihr auf Instagram lassen, Sayo Binder. Aber ansonsten schreibt mir sehr gerne so, wie ihr das findet, was eure Erfahrungen sind. Das würde mich brennend interessieren. Ihr könnt mir auf Twitter oder auf Instagram schreiben. Ich bin da total offen für Austausch. Und wenn ihr auch spannende Themen habt, die ich mal ansprechen sollte bei passenden Personen, ne, das ist ja so ein bisschen on the fly bei meiner Personenauswahl und mit der Thematik, weil ich ja mit Leuten einfach quatsche,
und mich mit deren Themen auseinandersetze, schreibt es mir sehr gerne. Und da ist die Sarah wieder.
Das hat ein bisschen gedauert. Die App wollte nicht wie ich.
Easy. Jetzt, also ich habe die Zeit perfekt überbrückt.
Puh, ist das kalt da draußen. Scheiße.
Ja, deswegen sitze ich auch noch nur auf dem Popo-Toaster.
Okay. Wie viele Themen hast du noch?
Ich habe ein Thema, was dich auch ganz stark betrifft und was auch immer mehr unsere Gesellschaft betrifft tatsächlich, ist mit der eigenen Psyche.
Oh yes.
Und wie du schon vorhin angesprochen hast, du hast Anxiety.
Ja.
Und du hattest Therapie genommen.
Ja.
Das finde ich ein wichtiges Thema. Man sollte sich auch damit beschäftigen, auseinandersetzen und sich selbst konfrontieren, meiner Meinung nach. Und ich weiß ja nicht, ich überlege immer wieder mal, ich habe selber noch nicht Therapie genommen, so, aber ich glaube, ich brauche es. Zum einen, weil es gut tut, einfach zu reden, deswegen liebe ich Podcasts. Ich habe ja noch den Quasi-Podcast und da reden wir auch über Gott und die Welt. Und ja, und ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Aber ja, genau. Wie bist du damit umgegangen, mal wirklich Mut zu nehmen, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen und auch diesen Schritt zu gehen, zum Therapeuten zu gehen?
Also ich war schon immer eine super ängstliche Person. Danke Mama an der Stelle. Und hatte sehr viel...
Was Gutes oder Schlechtes?
Es ist prinzipiell erstmal was Schlechtes, wenn einfach dieser Fight or Flight oder prinzipiell Angst vor Situationen hast, wo es angebracht ist. Und ich hatte einfach vor allem Angst.
Und deine Mama hat dich immer sozusagen...
Sehr, also sie ist einfach genauso und sie hat es immer sehr in mich
reingegangen.
Ja. Und war einfach immer schon so, ne, gerade im Studium wollte ich nicht, wenn alle meine Mitbewohner weg waren, hatte ich super Angst. In der Wohnung alleine. Ja. Und also so Kleinigkeiten, ne? Oder Angst vorm Fliegen, wenn man irgendwo hingefahren ist, Angst, dass man einen Autounfall hat. Und das war alles aber halt noch so, dass ich gedacht habe, ja gut, ich bin halt eine ängstliche Person. So, es war jetzt nicht, dass ich mir so richtig so gedacht habe, oh Gott, ich brauche Hilfe.
Ja.
Und dann war, was mich so getriggert hat, dass ich das dann gemacht habe, war, nachdem ich weiß gar nicht, ob man das Anschlag nennt, aber dieser Überfall auf dieses Konzertvenue in Paris 2015, wo so viele Menschen gestorben sind, das war für mich so, dass ich kurz danach war in der Stadt, in Feuerwerk. Und mein Körper war so, also in meiner Stadt, in der ich gewohnt habe. Mhm. Und ich war so, mein Kopf wusste rational, das ist ein Feuerwerk und mein Körper war im kompletten Panikmodus. So richtig, richtig krass. Und da habe ich gedacht, okay, irgendwie habe ich doch sehr viel mehr Angst.
Als du dachtest.
Als, ja, und vor allem als man in Anführungsstrichen normal, als normal ist. Und da war ich dann erst bei so einem Sorgcafé, wo man einfach mal vorbeigehen kann. Und da, von da aus habe ich mir dann einen Therapieplatz gesucht. Hm. Und das ist anstrengend.
Selbsthilfe-Café?
Genau, ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Das war aber so Sorgenarche oder so, wo halt, das sind auch keine Therapeuten dort gewesen, aber so Leute, die so ein bisschen einfach so die Skills hatten, zumindest mal sich mit dir zu unterhalten und einzuschätzen, ja, okay, vielleicht solltest du mal einen Therapeuten kontaktieren. Und die mir dann auch so ein paar Tipps gegeben hat, wie ich in meiner damaligen Stadt einen Therapeuten finden könnte. Therapeuten finden is a fucking pain in the ass.
Besonders in Berlin auch.
Nicht nur besonders in Berlin, überall.
Überall.
Ich glaube, ich war damals in Karlsruhe in 300.000 Einwohner. Wir befinden uns nicht in einem Pandemiejahr. Und ich habe trotzdem 4 Monate nach einem Therapieplatz gesucht. Also, das war damals schon schwer und jetzt ist es vorrangig in Berlin im Prinzip, also die Wahrscheinlichkeit, dass du ein Lotto gewinnst, ist größer.
So. Ja.
Zumindest das, was ich von Menschen höre, die mittlerweile auf der Suche nach Therapeuten sind.
Ich sag mal so, also ich hatte ein Gespräch gehabt, aber ich habe es nicht weiterverfolgt. Aber es ist auch ein Unterschied, ob du Privatpatient bist oder
Ja, das auch. Aber ja, es gibt natürlich wie bei allen Ärzten auch Privatpraxen. Aber es ist trotzdem insgesamt auch einfach sauschwer. Also
aus eigener Erfahrung, was würdest du einer Person empfehlen, die sich unwohl fühlt oder halt doch sehr mit sich selbst zu strugglen hat? Einfach nur als Rat so gegen Ende.
Also ich glaube einfach, dass man in der Therapie extrem gut lernen kann zu kommunizieren. Ich bin jetzt in meiner Beziehung sehr viel besser in der Lage, einfach meine Emotionen rüberzubringen. Ich habe in der Therapie gelernt, mich aus Situationen rauszunehmen, die mich triggern und auch zu erkennen, wenn mich eine Situation triggert und einfach ein bisschen rationaler Sachen einzuschätzen. So, und dementsprechend kann ich, glaube ich, nur jedem empfehlen, der sich irgendwie unwohl fühlt, zumindest in irgendeiner Form sich Hilfe zu suchen. Ich weiß, dass es schwer ist, aber ganz ehrlich, und wenn es ein Sorgentelefon erstmal nur ist, so einfach mal anfangen.
Hauptsache was machen.
Genau, einfach mal was machen und dann und da kann ich jetzt nur über Anxiety reden, nicht über Depressionen, weil ich damit mich nicht auskenne. Ich hab nach einem Tool gesucht, wenn ich eine Angstattacke habe oder wenn ich einfach merke, dass ich krass unruhig bin, was bringt mich runter? Ich habe mega oft versucht zu meditieren, ist nicht mein Ding, kann ich nicht. Ich habe jetzt für mich auch nur spezifisch, es gibt eine englische ASMR-Künstlerin, die mich beruhigt. Eine, ganz spezifische.
ASMR crazy.
Und das ist aber, und die macht kein ASMR mit so, ich esse eine Banane oder ich dribbel mit meinen Fake-Fingernägeln auf irgendwelchen Plastik rum, sondern die ist, da geht es hauptsächlich um ihre Stimme. Die macht Roleplay-Sachen, aber vorrangig geht es wirklich einfach nur, dass sie leise redet und das beruhigt mich in der Situation. Und das ist halt, glaube ich, so das Wichtigste, so ein bisschen zu gucken, was funktioniert für einen.
So, auf jeden Fall Try and Error. Es gibt keine Allheilslösung.
Als ich das erste Mal in meinem Leben ein ASMR-Video geguckt habe, dachte ich so, sag mal, seid ihr alle nicht mehr ganz sauber? Und ich bin aber auch gleich auf so eine total weirde gekommen, die, also ich will nicht sagen, dass sie es übersexualisiert hat, aber die halt schon so, ja, schon aber sich irgendwie auch der Konnotation bewusst war. Und ich finde gerade viele deutsche ASMR-Künstler, die dieses, ja, die übertreiben es manchmal ein bisschen. Ja. Und genau, ich habe einfach durch reines Glück hat mir YouTube eines Tages
was Gutes vorgeschlagen. Also im Endeffekt, ich fasse mal eher zusammen, also einfach ausprobieren, weil jeder Mensch ist auch anders.
Ja.
Man findet seinen eigenen Weg, so wie halt auch im Schnitt oder im kreativen Bereich. Man muss seinen eigenen Stil finden, weil Sarah ist nicht wie ich bin nicht wie Sarah. Und wir sprechen ja auch definitiv nicht gleich, was auch besser ist, glaube ich. Und das wäre halt der Schritt, einfach mal zu machen, einen Schritt nach dem anderen. Wenn man halt hinfällt, dann kann man auch wieder aufstehen. Das ist einfacher gesagt als getan natürlich. Aber Hauptsache irgendwas passiert und man wird nicht, wie ich in meinen Anfangs-Prolog-Podcast-Folge sage, am Ende des Jahres werde ich ja immer so ein Blob. So.
Ja.
Und so eine Blob-Phase ist nicht geil. Es ist auch nicht schön und ich habe es damit, also mir geholfen letztes Jahr, 2021, indem ich halt viel Negativität einfach ausgesperrt habe.
Mm.
Und ich war letztes Jahr kein Blob und das ist schon mal Success. So.
Okay. Genau, ich glaube, es geht eben darum zu wissen, okay, diese Situation, der Job, diese Person in meinem Leben sind ungesund für mich. Weil sie mich runterziehen, dann muss man halt auch einfach tatsächlich sagen, okay, dann
ciao Kakao.
Yes, indeed. Walk away.
Ja, also mach das Beste draus.
Ja.
Aber wir sollten noch irgendwas Positives
besprechen zum Schluss. Weil ich mag es ungern, negativ zu enden. Also, was wäre denn was Schönes, Positives? Pizza.
Pizza?
Auf jeden Fall Pizza.
Ja, voll. Pizza Sunday mit Chung ist richtig, richtig geil. Das Gute an diesem, dass ich für einen Kochkanal arbeite, ist auch wirklich, ich bin keine gute Köchin, aber ich habe definitiv einiges gelernt dort, was Essen machen angeht. Und das kann Chung bestätigen, ich mache einen wirklich richtig geilen Cheesecake.
Ja, absolut. Und du probierst dich mehr aus mit anderes Essen.
Oh, absolut.
Was halt auch sehr, sehr gut ist, darfst du jetzt meiner Frau nicht sagen. Aber hier hinten, hinter den Kartons, ist ein Pizzaofen versteckt.
Du hast einen Pizzaofen gekauft?
Aber nur einen elektrischen, nicht den richtigen. Also der richtige kostet ja 700 Euro. Ich habe hier einen, was runtergesetzt wurde von 200 auf 100 Euro.
Ah ja, komm. Also ich bin nicht,
und,
soll nichts mit falsch machen.
Das macht auf jeden Fall meine Pizza noch auf ein Next Level.
Geil.
Also vielleicht kann man ja bei einem Pizza Sunday von unterwegs mal vielleicht widersprechen.
Gerne.
Wenn die Zuhörenden Bock auf Sarah nochmal haben, dann ja, schreibt es.
Auf gerne, tut das bitte. Ich gebe immer wieder gerne meine 2 Cent. Dazu.
2 Cent dazu. Ansonsten, wenn die Zuhörenden gern mehr von dir erfahren wollen oder einfach mit dir in Austausch treten wollen,
ja.
Wie finden die dich?
Ich habe einen privaten Instagram-Kanal, da kann man mich aber auch einfach adden. Das ist Sayo, weil Sarah ein Allerweltsname ist und ich deswegen keinen Username für nichts finde. Ist das eine Kombination aus meinem ersten und zweiten Vornamen?
Also hat nichts mit Mayo zu tun.
Nein, ist einfach nur eine Kombination aus Sarah Johanna, also Sayo-Binder bei Instagram. Ja, Mann, ich bin echt nicht viel aktiv auf Social Media. Ich glaube, also Insta ist so das, wo man mich erwischen kann, auf jeden Fall.
Ach, vielleicht wird es ja mehr mit dem Schauspiel.
Vielleicht. Am sinnvollsten ist es mir direkt einfach eine Nachricht zu schreiben bei Instagram, weil ich auch nicht random Ads annehme.
Leute, ich bringe Sarah groß raus. Das ja. Haben wir jetzt rausgehört.
Sehr
ne?
Gut, finde ich geil.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören.
Sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte.
Und wenn es
jetzt
genau
hier.
Jetzt gleich
die Klein.
Moment.
Tschüss.
Nochmal, wo war ich? Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback oder Anmerkungen oder Ideen habt oder Personenvorschläge, wie ich mal sprechen sollte, dann schreibt es mir gerne auf Instagram oder Twitter. Tendenziell eher Instagram. Und ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Bin immer freudig auf Feedback.
Yep.
Und freue mich auch mit Sarah nochmal irgendwann eine aufzunehmen. Eine Podcast-Folge zu anderen Themen, vielleicht zu mehr positiven Themen.
Ja,
aber sorry. Es, da steht alles offen. Ich weiß nicht, wie es mit dem Podcast weitergehen wird. Auf jeden Fall werdet ihr viele andere Menschen noch kennenlernen. Vielen lieben Dank und bis dann.
Tschüss.
Geht's jetzt nach Hause?
Yes, Nudelsuppe.
Geil.